liebe Sangha. Heute ist Samstag, der 19. November 2005. Wir sind in der Quelle der Achtsamkeit an einem Sangha-Tag. Nachdem wir vorhin die 14 Übungen kurz angeschaut haben, möchte ich gerne sprechen, wie wir einen neuen Lebensstil, ist nicht so sehr neu, aber es immer wieder neu entwickeln und ausbauen können, der als Grundlage jene 14 Übungen hat. Natürlich ist es so, dass jeder von uns seinen eigenen Weg selbst entdecken kann und zu gehen hat. Dabei können wir alle den anderen ein Stück begleiten und unterstützen, wenn es erwünscht ist, aber mehr auch nicht. Dieses bewusst mit uns selber umzugehen und sich nicht von äußeren Umständen dauernd abbringen zu lassen, sondern mehr Authentizität, mehr Selbstständigkeit, mehr Eigenständigkeit für das, wofür wir einstehen wollen und was wir als richtig ansehen, zu entwickeln. Das ist eine Aufgabe, die jeder von uns selber nach seinen Möglichkeiten und nach seinen Bedingungen, unter denen er zu leben hat, herausfinden muss. Da hilft nichts. Und einer der ersten Punkte ist zweifellos eine Offenheit für andere Einstellungen zu entwickeln. Also es ist ja nicht so, dass fanatische Auffassungen und engstirnige Betrachtungen und Intoleranz nur in den großen Ereignissen stattfindet, zwischen den Religionen und zwischen den Nationen und so weiter, sondern auch bei uns jeden Tag, jede Stunde stattfindet, wo wir Theorien und Auffassungen und Ideologien und Feststellungen untereinander austauschen, wie man Aktenordner untereinander austauscht. Und das einfach so Pakete sind, die dem anderen hingeschoben werden. Und ganz selten passiert es eben doch, dass man offen und ehrlich miteinander darüber spricht, sich auseinandersetzt, sondern meistens setzt sich halt der durch, der nicht die besseren Argumente hat, aber besser reden kann, der energischer ist, der nachdrücklicher ist, der vielleicht eine höhere Position inne hat und die Macht ausübt und damit die Diskussion beendet. Schön, dass wir mal miteinander darüber gesprochen haben, das war's dann. So geschieht's in der Regel. Daheim oft, mit Freunden oft und im Beruf sowieso, manchmal auch in der Sangha. Das kenne ich alles. Und diese Offenheit für andere Einstellungen, das zuhören können und nicht unbedingt man auf seinen Standpunkt zu beharren, so Absolutheitsansprüche aufzubauen, kleine bei uns selber. Das ist es, worum es uns geht, was wir prüfen müssen. Auch die ganze buddhistische Lehre, wenn ich da jemand sehe, wie er sich ereifert und das bisschen, was er weiß, dann auch noch zu verteidigen glaubt, zu müssen glaubt und dann da die mit erhobenen Zeigefinger die Lehre des erhabenen Buddha verkündet, kann ich jetzt heute nur noch leise lächeln, vor allen Dingen, weil ich mich in dieser Rolle selber schon sehe, wie es einmal vor Jahren noch war. Auch die Lehren, auch die ganzen Instrumente sind nur Hilfsmittel, nicht mehr und nicht weniger, für mehr Verstehen zu entwickeln, etwas ein bisschen besser verstehen und tiefer hinschauen und mehr Mitgefühl zu haben und besser zu lieben dafür sind es Mittel. Und wenn es sich diese nicht diesem unterordnen, der Liebe, dem besseren Verstehen und dem Mitgefühl, dann haben sie keinen Wert. Sie haben keinen Wert an sich, sondern sie sollen uns helfen, uns zu transformieren, zu verändern in diese Richtung. Alles andere ist Kokolores und viel Brimborium drumherum. So einfach ist es. Die Toleranz, den anderen in seiner Person so anzunehmen, wie er ist, und seine und die eigenen Theorien, die ich habe, und meine Lehrmeinungen mal wegzulassen, auf das Recht haben wollen, verzichten und sich von der eigenen Inspiration, vom eigenen Mitgefühl, von einem eigenen auf den anderen zugehen und eingehen zu können, ohne deshalb die eigenen Erfahrungen und Erkenntnisse aufgeben zu müssen, das zu erreichen. Diese gegenseitige Anerkennung ist so wichtig. Aus der eigenen Mitte heraus, die natürlich erst einmal da sein muss oft und spürbar werden für uns, sonst geht es ja nicht, herausarbeiten, ohne Kraftakt, aber mit innerer Kraft. Und ich kann lernen, wie meine Überlegungen einfließen können in den Alltag, in jede Situation, ohne dass ich Recht haben muss. Den anderen anerkennen, ohne Angst zu haben, dass ich vielleicht nicht genug gesehen werde, wenn ich nicht den Finger hebe und deutlich werde, wo meine Position ist. Und wenn ich ein geringeres Selbstwertgefühl habe, wird es natürlich noch viel schlimmer und viel schwieriger, weil man dann ja dauernd bemüht ist, sein Selbst auch entsprechend zu stärken dabei. Und deshalb ist diese Toleranz, diese gegenseitige Anerkennung nur dann möglich, wenn ich in mir selber gefestigt bin, wenn ich in mir selber ruhen kann, wenn ich eigene Mitte habe und wenn ich authentisch bin und weiß, wo ich stehe und was ich will, dann kann ich offen sein für den anderen, ohne was zu verlieren, ohne dass mir eine Perle aus der Krone fällt. Und das andere ist, die Meinungen loszulassen, nicht? Wissen ist was ganz Wertvolles und Wichtiges und ich bin sehr dafür, dass wir viel wissen, dass wir auch viel lernen bis zum letzten Atemzug. Aber unser Wissen ist eben nicht absolut und unveränderlich und unsere Wahrheiten, an die wir glauben, und die Glaubenssätze sowieso nicht, sind auch nicht absolut und unveränderlich. Unser Wissen kann niemals die höchste Wahrheit sein. Auch wenn wir noch so viel von ihr hören und sie selber rezitieren. Und wir brauchen auch gar nicht alles zu wissen. Denn ich weiß, und das weiß ich, dass Vollkommenheit in uns allen ist. Dass Bodhicitta, das Potenzial der Erleuchtung, da ist. Und ich das intuitiv in mir spüren kann. Und weiß ich auch, was als nächstes zu tun ist. Vom Herzen her zu denken. Und nicht allein mich aufs Hirn zu verlassen. Was etwas sehr Wertvolles ist, keine Frage. Aber wir müssen immer daran denken, dass ganz eng mit dem Gehirn, mit dem Denken verbunden ist, Manas, das Ich, das steht dazwischen und verformt diese ganze Geschichte, in der Hoffnung, uns damit schützen zu können. Es ist so wichtig, dass wir klar sehen, dass man Ansichten und Meinungen fallen lassen kann, die uns letztlich unser Verstand diktiert und die nichts mit unserem Herzen zu tun haben, obwohl die Kommunikation zwischen Hirn und Herz sehr intensiv ist. Der Verstand produziert ständig Meinungen und Ansichten und Urteile und segelt dabei am Leben vorbei. Weil das Leben ja nur in dem Augenblick jetzt stattfindet. Wann sonst? Der Verstand hinkt nach. Er ist nicht im Jetzt. Wenn wir jetzt sind, brauchen wir ihn gerade nicht. Dann kann die Intuition greifen. Dann können wir mit dem Herzen verstehen, lernen. Sich darauf zu verlassen, Vertrauen zu haben. Und sagen, das sagt mir die richtige Antwort. Das ist etwas Wunderbares und Wichtiges. Wir können uns den ganzen Tag mit unseren produzierten Ansichten beschäftigen und die endlich einmal durchsetzen, und doch ist es meistens nur heiße Luft, die wir da produzieren. Und viel Wind machen dabei. Und uns dann entweder beklagen, wie gestresst wir sind, oder uns bewundernd auf die Schulter klopfen, wie wir es jetzt wieder gezeigt haben, was wir alles erreicht haben und geschafft haben. Die Wirklichkeit findet nur im Hier und Jetzt statt. Wir können sie erleben, indem wir uns auf uns selber besinnen, bei uns bleiben, intuitiv agieren, mit anderen agieren, ohne vorgefasste Meinung. Und es ist viel kraft- und wirkungsvoller, als immerfort die gleichen Mahnungen zu verbreiten und die gleiche Verstimmtheit oder unsere jeweilige Laune nach außen zu tragen. Mehr oder weniger den Tag damit zu verbringen, seine Mitmenschen und seine Lieben zu maßregeln. Und sei es nur im eigenen Kopf, wo es da drin abläuft, was das alles wieder für Krampf ist und so. Seine Selbstvorwürfe oder seine Bewertungen, das, was die anderen machen. Das ist es. Die großen Kapitel, die am Anfang der 14 Übungen stehen. Oder das freie Denken. Der Geist ist frei. Herr Pfeifferdeckel, nichts ist frei. Das ist ein harter Weg, diese Authentizität und Freiheit zu gewinnen. Wie sehr leben wir selber mit aufgezwungenen Ansichten? Wie sehr zwingen wir uns selber und die Meinungen von anderen auf? Sind wir da achtsam? Sind wir da ehrlich gegenüber uns selber? Oder übernehmen wir das kritiklos oder unter Druck, je nachdem? Ich weiß, dass man immer wieder Kompromisse machen muss, wenn man weiterkommen will. Im Alltag, im Leben. Aber das hat, wir sollten wissen, wo freies Denken anfängt, wo es wir sind oder wo es aufgesetzt ist. Weil wir halt die Rolle spielen wollen. Und dann sollten wir es uns nicht vormachen, dass da Freiheit ist. Und so machen wir es ja auch mit anderen. Wir impfen ihnen unsere Meinung ein. Entweder weil wir mehr Geld haben oder mehr Einfluss und mehr Macht oder weil wir besser drohen können. Auch subtil oft, aber nachdrücklich. Und so machen wir es mit anderen dann eben auch, so wie es mit uns geschieht. Deshalb sollten wir immer wieder prüfen, ob wir eigentlich nach dem leben, was wir in unserem Innersten spüren, wo dieses Deep Desire, diese tiefe Sehnsucht angesiedelt ist. Und wenn wir entdecken, wie viele Meinungen wir einfach übernommen haben, von Eltern, von Mitmenschen, wo, wer auch immer, und wenn wir das unserem inneren Urteil nicht entspricht, nicht mehr entspricht, weil wir ein paar Schritte länger weitergegangen sind, dann sollten wir uns das schon sehr bewusst machen, klar machen. Aber eben auch die Freiheit anderer achten, die sie glauben zu haben. Denn unsere Ansichten und Auffassungen sind halt eben nur Ansichten und Auffassungen. Das ist unsere Überzeugung und nicht zwangsläufig die vom anderen. Das können wir ausprobieren, wie wir reden, ob wir emotional intelligent sind, das heißt uns einfühlsam sind, auf den anderen bezogen, so miteinander reden, freundliche Rede, einfühlsam, verständnisvoll. Und wenn wir merken, dass das alles nicht stimmt, dass wir ganz schön Power dahinter setzen, dann stimmt es bei uns nicht. Wir erreichen den anderen ganz anders, durch eine bestimmte Form der Kommunikation. Das Spürte. Und wenn er es nicht spürt, weil er so in seinem eigenen Kram verwickelt ist, dann haben wir es getan. Unser Bestes. Und darauf kommt es an. Ohne Zorn und Hass handeln. Sonst handeln wir eben nicht gewaltfrei und verletzen damit andere und deren Bereiche. Wir können deutlich sagen, was aus eigener Sichtweise nicht funktioniert und geändert werden sollte. Das ist ja damit nicht ausgeschlossen. Das muss geschehen. Aber ich kann auch deutlich machen, dass meine Verantwortung bestimmte Verhaltensweisen nicht zulässt und dazu stehen. Das bedeutet aber nicht, dass ich das mit Druck dann verfechte und den anderen ändern möchte, was eh nicht geht. Oder manipulieren will. Was anderes ist, dass wir Unangenehmes nicht verdrängen sollten. Natürlich wollen wir Leiden vermeiden, das ist klar. Jeder von uns will glücklich sein und möglichst wenig leiden. Darum bauen wir ja auch Sicherheiten auf. Oh, Sicherheit wird so groß geschrieben heute, immer noch. Und je ängstlicher wir werden und je undeutlicher die Zukunft wird, desto mehr schreit jeder nach mehr Sicherheit. Davon leben natürlich im materiellen Bereich Banken und Versicherungen ganz gut. An diesem Grundwunsch, den so viele haben. Und dabei kann uns Leiden überall erreichen. Mit oder ohne Geld. Mit oder ohne Partner. Mit oder ohne Karriere. Das sind äußere Bedingungen, die da sind, die man vielleicht ein bisschen modifizieren und verändern kann. Aber Leiden gibt es immer. Und das kann man akzeptieren. Das Leben zunächst einmal Beschränkung, Einschränkung, Unvollkommenheit und Leiden bedeutet. Aber wir brauchen es nicht negieren. Wir können, und das hat uns der Buddha 1000-mal gesagt, die Ursache von Leiden feststellen. Es entsteht vor allem durch Anhaftung und Ablehnung. Indem wir an Dingen haften und nicht ändern wollen, oder Ablehnung, weil wir es so nicht möchten. Wir klammern uns an bestimmte Situationen, an bestimmte Dinge, an bestimmte Personen und meinen, ohne sie kann man nicht mehr leben und da ist alles nichts mehr. Wir wehren uns gegen Umstände in unserem Leben, die einfach so sind, weil wir sie nicht ändern können. Das können wir nicht. Manche Umstände können wir nicht ändern, weil das Auswirkungen sind, karmische Auswirkungen, die entstanden sind. Und dieses Gesetz ist nicht zu durchbrechen. Also können wir nur sehen, wie gehe ich damit um? Es hat keinen Sinn zu beklagen, dass wir dieses oder jenes erleben oder erleiden, sondern das verändern. Und das können wir dadurch, dass wir einsehen irgendwann, dass auch Glück in uns ständig da ist, in uns wohnt. Unabhängig von äußeren Bedingungen. Ein Teil macht dir dann so extreme Situationen wie Gefängnis oder Lager und so als Beispiel. Dass Freiräume und Freiheit und das auch ein Gefühl von Glück auch in allerschwierigsten äußeren Bedingungen möglich ist. Aber das geht nur, wenn wir in uns selber den Frieden finden. Nicht in den anderen, nur in uns selber. Nicht durch die anderen Umstände. Und wenn wir mit uns im Reinen sind, werden sich auch Umstände verändern. Da bin ich mir ganz sicher inzwischen. Nach allen Erfahrungen, die eingetreten sind. Und das andere ist das Wellness und Wohlstand genießen. Da sind ja viele damit durchaus durchgängig beschäftigt. Für unsere Rechnung zu arbeiten und Stress aushalten, Krankheiten und Depressionen. Und wir haben noch nicht verstanden, dass wir da in einem Hamsterrad sind, das uns nicht glücklich machen kann auf die Dauer. Das dreht sich und wir strampeln immer schneller. Wenn wir mit ein bisschen weniger Konsum und so zufrieden sein können, nicht weil wir müssen, weil wir nichts haben, aber wenn wir was haben, gerade dann, dann haben wir weniger Sorgen um den Besitz, können einfacher leben, können uns anderen zuwenden, uns nicht mehr von den eigenen Wünschen, die andere produzieren in uns, verrückt machen lassen, sondern achtsam hier und jetzt leben. Das ist eine Erfüllung, die wir nur dann spüren, wenn wir es wirklich tun. Solange wir in der Zukunft orientiert leben, solange wir uns treiben lassen, solange wir manipulierbar sind und nicht wir selber, so wenig Authentizität, gar nichts da. Und alles andere ist so ein bisschen auf Schicht drauf gemalt und der Rest bestimmen andere. Geht es nicht. Man muss manchmal ein bisschen sterben, Klammer loslassen, um wirklich leben zu können. Hat nicht nur der Jesus gewusst. Und der Buddha. Um das leben zu können, was in uns verborgen ist. Und jeder wird vielleicht schon festgestellt haben, dass man weniger zum Leben braucht, als wir gemeint haben. Ich sehe ja noch immer die Strampelei für Wohlstand und Einfluss und Titel und Kittel und alles. Viel weniger. Naja, und ein weiterer Punkt ist halt, wie wir mit unserem Leben umgehen und bei uns bleiben. Wie wir Ärger, der aufsteigt, rechtzeitig bemerken durch Achtsamkeit. Wie wir Wut und Aggression und Ablehnung und Anklammern und Festhalten rechtzeitig bemerken. Im Entstehen, dann ist schon der halbe Weg gewonnen, wenn wir dann die Energie der Achtsamkeit hinschieben können. Kümmere dich doch bitte schön um das jetzt, was gerade in mein Wohnzimmer marschiert vom Speicherbewusstsein her. Kümmere dich drum, bitte. Und dann, wenn er schon da ist und aufsteigt, nichts sagen, nichts tun, nicht agieren. Und achtsam atmen und ganz, ganz bei uns bleiben. Unseren Ärger wahrnehmen, annehmen, nicht nur wahrnehmen, sondern auch annehmen und fühlen. Und wir nehmen dann Gefühle wahr, die wir sonst nicht so genau kennen möchten. Aber wir können den vermeintlichen Verursacher von Ärger mit mitfühlenden Augen ansehen und vielleicht ihm zulächeln. Und das gilt auch für Ängste. Da will jemand rein. Wer kümmert sich darum? Machst du das, Madeleine?
Ja.
Wenn wir da schon ein bisschen geübt haben mit unserem Ärger und unserer Wut und unserer Aggression, dann können wir sozusagen den Ärger schon vorwegnehmen. Wir bleiben ganz bei uns, beobachten uns und die entsprechende Person, die das gerade verursacht. Ohne reagieren zu müssen, sondern reagieren wie eine unbeteiligte Person, die beide, den Karl und den Horst oder wer auch immer, unvoreingenommen beobachtet. Wir treten sozusagen neben uns und schauen uns das an. Das ist eine fortgeschrittene Übung. Beobachten und eine Lösung finden will, wie wenn ich ein Mediator wäre, die der Situation ohne Ansehen der Person gerecht wird. Schau mir beide an. Wenn der Ärger nicht ausbricht, sondern ich ihn vorher erkenne, bewahre ich meine innere Freiheit, meine innere Stabilität und Gelassenheit. Und kann deshalb ungebunden auf meinen Ärger reagieren und brauche ihn nicht ausagieren, was ja dann immer Angriff bedeutet. Es sei denn, ich schlucke ihn mit Gewalt runter und hole mir entsprechende körperliche und geistige Einschränkungen. Vom Magengeschwür angefangen bis zu anderem. Bis es dann explodiert irgendwann. Anschauen. Wie ein Mediator. Dort steht der Karl und dort steht der Horst. Und die haben jetzt gerade Probleme miteinander. Wie kann man, ohne dass einer zu sehr verletzt wird, eine Lösung finden, die diesen Ärger transformiert. In Mitgefühl, in Akzeptanz, in dem Annehmen vom So-Sein, was immer es ist. Und auch Lösungen findet, die für beide tragfähig bleiben. Es gibt fast keine Situation, die nicht zu lösen ist, wenn genügend Verständnis und Wille entsteht, es zu lösen. Ist es nicht da? Und habe ich das gerade so gern, das Ding nicht zu lösen, sondern einfach auf Ablehnung zu marschieren und auf Gegendruck. Ja, dann lasst mich halt laufen. Dann lassen wir es laufen. Mir hat einmal der Teig gesagt, dass es eine besonders hübsche Sache sei, wenn ich gerade also den, mit dem ich eine Auseinandersetzung hatte, dann einen Strauß Blumen schenken würde oder eine Riesentafel Schokolade, irgendwas schenken und ein paar nette Zeilen dazu. Gerade da, wo es am meisten gekracht hat. Es ist wichtig, dass wir nicht krampfhaft an Verhalten festhalten und dann in die Trotzecke gehen, Kinderverhalten an den Tag legen und nicht mehr bereit sind zu reden. Und da gibt es Leute, die können das monatelang bis hin zu Jahren aushalten, sowas. Und schaden sich doch so unendlich viel dabei selber. Auch wenn sie sich 10-mal sagen, naja, der blöde Hund, der interessiert mich doch gar nicht mehr, der ist in meinem Leben nicht mehr vorhanden. Ist ja nicht wahr. Stimmt alles nicht, wenn wir tiefer schauen. Und das andere ist, den Augenblick wahrnehmen. Es ist ein so wichtiger Punkt, dass wir in dem Hier und Jetzt leben lernen. Wir tun es nicht. Die meisten von uns tun nicht, leben nicht im Hier und Jetzt, sind nicht ganz gegenwärtig. Und es ist für viele eine ziemliche Anstrengung, im gegenwärtigen Augenblick immer ganz und gar präsent zu sein. Und das geht nur über Stärkung der Achtsamkeit, den Schlüssel unserer Praxis. Die einzige Antwort, um im Jetzt zu bleiben und nicht wegzudriften. In den alten Kamellen von früher und in den noch nicht gelegten Eiern von morgen. Wissend, dass beides eh schon im Jetzt da ist. Und wenn ich ganz im Jetzt bin, habe ich beide, habe ich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zusammen. Wenn ich tiefer schauen lerne. Atem achten. Das tun, was wir gerade tun. Ganz dabei bleiben. Achtsam arbeiten. Egal, was wir arbeiten. Nicht, das ist wichtig. Die Qualität unserer Arbeit hängt von der Intensität ab, mit der wir dabei sind. Und dann ist jede Arbeit etwas ganz Wunderbares. Auch die primitivste. Wie? Ich weiß nicht, was die primitivste ist. Kann sich hier jeder selber eine ausmalen. Was für ihn wirklich nur etwas ist, das man halt hinter sich bringen muss. Bügeln oder ich weiß nicht, was es ist. Das zu tun, atmen und ganz dabei sein. Achtsam liegen, achtsam stehen, achtsam laufen, achtsam trinken. Einfach achtsam reden. Es gibt nichts, was wir nicht achtsam tun könnten. Und das ist Alltag. Und wir werden zur Sammlung und Einsicht geführt über Achtsamkeit. Einsicht in unser und das Leben der Menschen um uns herum. Einsicht in das Leben überhaupt. Einen besseren Führer gibt es nicht. Begleiter. Und ich werde nächstes Jahr meine Retreats im Intersein-Zentrum ganz auf Begleiter, auf Mahabodhisattvas ausrichten, die mit uns gehen und uns darin unterstützen, die wir selber erzeugen können aus unserem Geist, selber in einen Bezug treten mit diesen spirituellen Freunden und Brüdern und Schwestern und auf welche Weise wir sie so präsent halten können, dass sie uns darin ganz, ganz erheblich unterstützen. Das ist mein Thema nächstes Jahr und ich lasse mich von nichts anderem leiten, als durch praktische Übungen, Zeichnen, Schreiben, Erdberührung, geführte Meditation, Kontemplation, Visualisation, dies zu erzeugen, lebendig werden zu lassen. Und dann ist es wirklich ein lebendiger Avalokiteshvara, ein lebendiger, ein lebender Manjushri. Eine lebendige Kuan Yin, die es begleitet, immer bei uns steht. Und das ist für mich im Moment das Wertvollste geworden für unsere Alltagspraxis. Und dann im Jetzt sein. Keinen Zerstreuungen mehr dauernd nachgeben. So, und dann auch nebenher so vieles zu machen. Musik hören und Fernsehen und zwischendurch Zeitung lesen und Kaffee trinken und unterhalten und beim Autofahren noch schnell telefonieren. Nach Möglichkeit auch noch ohne Freisprechanlage. Immer noch was dazwischen packen. Und das kann Sucht sein. Bringt uns von der eigentlichen Beschäftigung, vom Tue, was du tust, völlig weg. Und ich weiß, wie das geht. Ja, ich kenne das gut. Völlig weg. Und ich habe es so unendlich genossen, immer wieder Zeiten zu finden, und das war auch jetzt in Blanvillis so, wirklich genau und dann Punkt bei dem zu sein, was gerade geschieht und was ich gerade mache oder was ich gerade red oder wem ich gerade begegne und wen ich gerade umarme und. Und nirgends anders. Und so einschlafen können und aufwachen. Ja, es ist eine Sucht, die uns von der eigentlichen Beschäftigung immer wieder vertreibt, diese Zerstreutheiten. Und wir sind dann so angespannt, mehrere gleichzeitige Tätigkeiten, die Energie lässt nach, wir werden müde und brauchen dann doppelte und dreifache Erholungszeiten, wenn wir sie haben. Und wenn nicht, dann hat es auch seine Auswirkungen, wahrlich. Und ich sehe das so oft in den Gesichtern der anderen. Und denkst bitte dran, die Vergangenheit ist vorbei. Die Zukunft noch nicht da. Wir können in unserem ganzen Leben immer nur das Jetzt beeinflussen, den Augenblick. Nichts sonst mehr. Und deshalb ist es so wertvoll. Wenn wir den Augenblick leben, dann leben wir eben auch gleichzeitig für unsere Zukunft. Und heiligen unsere Vergangenheit sozusagen, denn sie bekommt durch den bewusst erlebten Augenblick jetzt einen neuen Sinn. Und da kann Reconciliation stattfinden, Versöhnung in uns, mit dem kleinen Kind in uns, aber auch mit dem anderen, mit den anderen, wo noch ein bisschen Dinge übrig geblieben sind aus der Vergangenheit. Das kann stattfinden. Wenn wir im Jetzt sind und das Vergangene mit einbeziehen wissen, nur durch die von uns erlebte Vergangenheit, durch erlebtes Leiden, können wir den Augenblick so wahrnehmen, wie wir es jetzt können. wer nie gelitten hat und wer keine Vergangenheit hinter sich hat, die ihm heute noch eine Last sein könnte, ein Stückchen davon, der hat eigentlich gar nicht gelebt. Das gehört dazu. Aber jetzt können wir dieses Jetzt in den Mittelpunkt stellen. Here and now. Und wir werden sehen, wie das Zukunft und Vergangenes integriert allmählich. Und wie wir damit umgehen können. Immer nur im Jetzt. Immer nur in dem Leben, das gerade verfügbar ist. Ja, dann werden wir als Weiteres lernen, anders zu kommunizieren. Wo es nicht mehr darum geht, dass man halt gut dasteht und Anerkennung kriegt. Also viel Lob und ja, kein Tadel. Ich weiß, dass das auch schwer ist. Wir wollen ja dauernd unsere Anerkennung haben. Aber wenn es uns darum geht, sich mitzuteilen, zu kommunizieren miteinander, zu lernen, zu erfahren und weiterzukommen, dann bedarf es einer anderen Kommunikation. Wenn unsere Rede auf Verstehen aufbaut und Mitgefühl, wenn das immer wichtig ist, ich will verstehen, muss ich halt fragen manchmal, dass ich es besser verstehe, wenn ich sage, du, jetzt habe ich so eine hingeklatscht gekriegt, ich verstehe es nicht, bitte erklär mir's. Was ist der Hintergrund bei dir? Was ist es denn, dass das so bei mir ankommt? Ich möchte verstehen, nicht dagegen schießen und meinen Standpunkt dann deutlich machen, sondern den anderen verstehen wollen. Und wenn Mitgefühl dabei ist, dann nehmen wir den anderen erst richtig wahr. Und horchen nicht nur auf seine Worte, sondern auch schauen die Umstände, aus denen heraus er so handelt und redet. Und dann können wir eine Situation besser erfassen und angemessener reagieren und handeln. Glaubt mir das. Versöhnung ist ein wichtiges Korrektiv dabei. Natürlich laufen Dinge schief. Reagieren wir im Eifer des Gefechts manchmal nicht so, wie wir es wollen. Müssen wir aber einsehen, uns klar machen. Es kann nicht darum gehen, nur sein Gesicht zu wahren, dass ich besser dastehe oder meinen Vorteil zu sichern, dass ich mich durchgesetzt habe. Sondern im Mittelpunkt sollte Verstehen und Mitgefühl sein. Das ist eine harte Geschichte, wenn wir das versuchen. Aber wir finden dann Lösungen, die der Sache gerecht werden, ohne kämpfen zu müssen, ohne Kriege zu führen, in uns und mit anderen. Aufrichtige Kommunikation. Ihr wisst, dass Worte jemand glücklich oder sehr traurig machen können. Und wie oft, und das haben wir jetzt beim Herzsutra gelernt, viele von uns, liegt etwas auf der Zunge und wird ausgesprochen, und dann ist es eben draußen. Und dass wir nicht genügend Achtsamkeit haben, das, was gerade auf der Zunge liegt, da liegen zu lassen. Und es nicht einzusetzen, auch wenn es noch so toll gerade rauskäme. Nein. So reden, dass sich Vertrauen und Hoffnung entwickeln kann. Haben wir denn wirklich nötig, uns immer wieder so wichtig zu machen oder uns durchzusetzen? Haben wir das Gefühl, dass das von uns verlangt wird? Ich weiß es nicht. Muss man anschauen. Die ganzen Übertreibungen, die ganzen Halbwahrheiten. Alles Kommunikation. Prüfen. Prüfen. Bei Klatsch und Tratsch ist auch nicht viel anders, dass wir uns eigentlich selbst beschädigen dabei. Haben wir das nicht gemerkt? Dass wir uns selber ein nicht sehr schönes Gefühl vermitteln, wenn wir mitbratschen, über andere reden, negativ, die nicht da sind, und wenn wir Wind machen und harte Worte verwenden, die kein Vertrauen schaffen. Dann können einzelne Menschen oft so belasten, dass für sie zur Hölle wird. Und die Verantwortung haben wir mit unserer verfehlten Kommunikation. Ich weiß, das Schlimmste ist ja oft die Angst, nicht gehört zu werden. Meine Kinder schreien ja auch, weil ihr Selbstverständnis nicht groß genug ist. Wir müssen sich schreien, verständigen, weil sie glauben, dass sie dann besser gehört werden. Und wir machen das auch manchmal. Das ist keine Lösung. Sobald wir aufhören, immer zu Wort kommen zu müssen, werden wir bemerkt. Könnt ihr ausprobieren. Auch im nicht ständig sich artikulieren und einschalten. Kann eine große Kraft liegen. Eine große Kraft. Und es wird bemerkt. Naja, und dann haben wir ja den ganzen Bereich des Konsums. Da haben wir schon oft drüber gesprochen. Wenn wir ganz präsent im Leben sind, ganz da sind, dann werden sich auch Lösungen zeigen, wie wir ein erfüllteres Leben führen können. Schlechten Gewohnheiten lassen, weil wir sie nicht mehr brauchen. Das kann passieren und es passiert. Die waren halt Ausdrücke einer schädlichen Lebensweise. Und auf einmal fällt uns ein, nicht mehr schwer, die Wirkung von regelmäßigen Suchtmitteln in unserem Körper zu spüren oder zu bemerken. Oder das Fernsehen uns mehr nervt als entspannt. Kann man auch bemerken. Und auch wie man ausschaltet, von uns ablenkt. Auch Bücher können ständig von uns ablenken. Dinge verzichten, die wir nicht mehr brauchen, weil wir bemerken, mit wie wenig wir auskommen können, ohne dass uns wirklich was fehlt. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Das ist das, was unter einfaches Leben definiert wird. Ich glaube, wir haben uns eh schon zu viel immer wieder zugemutet. Naja, wie ist es mit unserer Gewaltlosigkeit, Gewaltfreiheit, Ahimsa, wie der Gandhi sagt? Wie ist es damit bestellt? Haben wir denn immer noch beim Autofahren jemand anderen laut oder leise einen Idioten genannt? Der Depp, der Blöde, wie fährt denn der schon wieder und schneidet mich? Wie oft haben wir uns einfach unser Recht genommen, das Beispiel jetzt nur, unsere Position, unsere momentane Überlegenheit gegenüber jemand anders eingesetzt, um uns nicht auseinandersetzen zu müssen, um einfach unsere Ansichten beibehalten zu können, Meinung kurz und bündig durchsetzen. Boom. Das ist Gewalt. Gewalt im Kleinen. Und das produziert jeder von uns. Und wenn das sich addiert, dann leben wir in einer Welt der Gewalt und Gewalttätigkeiten. Und ich habe auch Gewalt in mir. Weiß ich schon, Ilo. Nicht nur beim Autofahren. Gibt aber auch Deppen. Aber da dran arbeiten. Auch der Frieden beginnt eben im Kleinen. Nicht nur im großen Entwurf. Nicht nur in der UNO. Nicht nur zwischen den Staaten. Nicht nur zwischen den Parteien oder sonstigen und Religionen. Ach, was ist da wieder für ein Unfrieden zurzeit. Sondern bei uns. Da schauen wir kopfschüttelnd zu, was in Israel und Palästina passiert. Da schauen wir kopfschüttelnd zu, was im Irak passiert, was in Afghanistan passiert, was in Jordanien passiert. Und im nächsten Moment schimpfen wir über den Nachbarn, weil der schon wieder dort steht, wo er eigentlich sein Auto nicht hinstellen dürfte, beispielsweise. Regen uns auf über nichtige Dinge, aber dieses Gewaltpotenzial wird wieder gestärkt. Wie können wir zum Frieden beitragen? Wir können nicht die Welt verändern, sondern nur dadurch, dass wir uns verändern. Das wissen wir doch alle. Warum gehen wir nicht her? Wir machen uns klar, dass Gewalt niemals, niemals eine Lösung ist, weil sie immer wieder neue Gewalt produziert. Das hört nicht auf. Heimzahlen. Den Zoll ist aber heim. Das ist eine Spirale, die wir irgendwann auch nicht mehr aufhalten können, weil das eine Selbstdynamik bekommt. Das ist dann die normative Kraft des Faktischen, wie es so schön heißt. Das passiert dann. Wir können Gewalt nicht mit Gewalt stoppen, sondern nur wie können wir sie stoppen?
Diese Energie zu transformieren.
Mit mehr Mitgefühl und mit mehr Verstehen. Wenn uns das nicht gelingt, bleibt nicht nur in dieser Welt, sondern auch in unserem kleinen Bereich die Gewalt eine wichtige Energie. Wenn wir noch so sehr Recht haben, es hilft doch nicht weiter auf den Tisch zu hauen und sagen, so geschieht's, punktum, aus. Wir lassen andere ja nur frustriert zurück, werden selber auch nicht zufrieden und das neue Heimzahlen beginnt wieder. Es ist unglaublich, wie auch Ehepartner oder Kinder und Eltern so mit Gewalt miteinander umgehen. Mit welchem Gewaltpotenzial. Das ist erschreckend. Und das wird dann noch auch nur mit dem Begriff Erziehung und Ähnliches definiert. Und dabei ist es eigentlich nichts anderes wie sich rücksichtslos durchzusetzen, den anderen gar nicht zuzuhören, auch nicht mit ihm zu reden, ihn nicht zu verstehen wirklich. Und manches, was wir verstehen müssen, ist schwer zu verstehen, das gebe ich gern zu, sehr schwer. Ich höre oft Ansichten, da greife ich mir auch schon an den Kopf, das kann ja alles nicht wahr sein. Selbst in der eigenen Familie kann sowas sein. Naja, und ein weiterer Punkt ist das Abgeben lernen. Abgeben an die, die Hunger haben. Und damit meine ich nicht nur im Bauch, wie ich jetzt gerade. Ich habe nämlich Hunger. Und nichts zu essen mit. Ich werde nachher sammeln gehen. Also abgeben an die, die Not leiden. Jeden Tag werden wir angesprochen. Wir brauchen nur mit offenen Augen durch die Welt gehen und sehen, wie viel, wo wir überall helfen können, wenn wir nur wollen. Und es ist nicht nur materiell. Ich glaube, dass andere Hilfen, wenn ihr mit mir Mitgefühl habt, ist es viel wertvoller, wie wenn ihr mir ein Stück Brot gebt oft. Aber das kann ja dann auch die Folge des Mitgefühls sein. Und ich lerne immer mehr, wie sehr eben auch geistige Einflüsse da sind, die einem Menschen immens helfen können, der in äußerer Not lebt, in schwierigsten Lebensumständen. Und ich bin nach den neuesten Nachrichten, die ich gerade jetzt in Plum Village wieder bekam, über die Situation drüben in meiner zweiten Heimat in Vietnam, mehr als bestürzt und weiß, wie wichtig es wird, dass wir da wieder bald drüben sind. Aber nicht nur, um unser Budget zu erfüllen, was an Hilfsmaßnahmen besprochen ist für nächstes Jahr, dann ein bisschen was umgeschichtet und so, sondern einfach selber da zu sein und zum Ausdruck zu bringen, dass wir präsent sind, dass wir verfügbar bleiben, dass wir einfach da sind und dass wir verstehen, und dass wir mitfühlen und dass sie nicht allein stehen, die Leute, die so verzweifelt sind. Gerade auch in dem neuen Gebiet jetzt, in den Bergen oben, von Bao Di, wo wir 96 Kindergärten aufzubauen haben jetzt. Kinder, die auf der Straße rumlungern, Kinder, die auf den Feldern rumsitzen, Kinder, die keine warme Mahlzeit kriegen am Tag, Kinder, die keine Voraussetzungen kriegen, um dann später die Grundschule zu besuchen, Kinder, die schlecht gekleidet sind, Lehrer, die nicht da bleiben, sondern davonlaufen, und Kindergärtnerinnen, weil sie mit den $3 nicht auskommen, die sie vom Staat kriegen. 96. Eine Riesenlast. Wir wollen überall zu uns tun. Wir haben es jetzt aufgeteilt. Die Hälfte übernehmen wir, die andere Hälfte übernimmt eine amerikanische Hilfsorganisation, die zu Plum Village gehört auch. Die jetzt gerade $50,000 gestern gespendet haben. Abgeben lernen. Loslassen. Und selber dabei sein, hinstehen. Das sind alles jene Punkte, die in den 14 Übungen da drin stecken. Ich meine, immer wieder lese ich auch mir den Franziskus von Assisi durch. Mit seinem wunderbaren Gebet. Einer der ganz großen, für mich authentischen Heiligen. Man kann nicht allem zustimmen, was er getan hat. Auch wie er mit sich selber und seinem Körper umgegangen ist, war nicht sehr mitfühlend. Aber in vielen anderen Dingen, sein Verhältnis zu Tieren, sein Verhältnis zu den Menschen, ist ein unglaubliches Vorbild. Für mich ein Avalokiteshvara. Was hat er denn gesagt? O Herr, mach mich zum Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man mich hasst, dass ich verzeihe, wo man mich beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält. Unsere 14 Übungen sind da drin. Dass ich ein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert. Und dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Ach Herr, lass mich trachten, nicht dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer hingibt, der empfängt. Wer sich selbst, das ist sein kleines Ich, vergisst, der findet. Und wer vergibt, dem wird verziehen. Wer stirbt, der erwacht zum Leben. Weil es nur Verwandlung gibt. Franziskus von Assisi.